Willkommen bei Future at its Best, dem Podcast für Visionäre, Macher und alle, die die Wirtschaft neu denken. Ich bin Petra Becker, Direktorin bei Atreus und spreche mit den mutigen und kreativen Köpfen, die schon heute an der Zukunft bauen. Innovativ, inspirierend und vorausschauend. Ich freue mich, dass ihr hier seid. So, heute bei mir Kai. Du bist aus Berlin angereist, hast eine weite Strecke hinter dir und hast auch mit deinem Startup schon eine gewisse Historie. Kai, ich freue mich riesig. Wir kennen uns jetzt ein paar Jahre und du bist sehr erfolgreich unterwegs. Aber bevor ich jetzt schon was vorwegnehme, magst du dich mal unseren Zuhörern vorstellen und erzählen, was du so machst?
Ja, gerne. Vielen Dank auch, dass ich hier sein darf heute, Petra. Ich bin Kai Tran, bin Mitte 40, von der Ausbildung als Wirtschaftsinformatiker und bin Mitgründer und Geschäftsführer von Verstight. Was das ist, erzähle ich gleich. Vielleicht noch ein bisschen mehr zu meinem Hintergrund. Ich bin eigentlich aufgewachsen zwischen, wenn man so will, Wissenschaft und Technik. Mein Vater ist Diplom-Ingenieur, der war lange bei Siemens. Meine Mutter ist promovierte Mikrobiologin und ich fand das eigentlich damals auch schon als Kind spannend, Fachlichkeit und Technologie zu verbinden. Als Kind natürlich dann, irgendwann ist man dann soweit. Ich glaube mit 6 Basic-Programmierung gelernt. Und das wurde dann immer mehr dann im Studium und so dieses Interesse für diese beiden Themen.
Du hast mit 6 schon Basic-Programmierungen gelernt.
Ja, mein Vater hat das halt beruflich gemacht, ne? Und ich fand das irgendwie spannend. Und ja, aber ich bin.
Mit wie vielen Jahren hast du denn Schreiben und Lesen gelernt, Kai?
Oder vielleicht war es nicht 6, vielleicht war es 8, ich weiß es. Also auf jeden Fall sehr relativ früh.
Mhm.
Aber was ich spannend finde, ich bin heute kein Programmierer mehr. Ich glaube, es hat dann irgendwann gepiekt bei mir und bin auch ganz froh darüber. Ich glaube, die Software, die ich baue, die möchtest du nicht nutzen, ja.
Nein, aber ihr habt eine tolle Software im Einsatz und vielleicht wollen wir da auch drauf kommen, was ihr mit Valsight macht. Ne? Das programmierst du nicht selbst. Du hast ganz kompetente Leute bei dir.
Absolut. Also vielleicht nochmal ganz kurz zu Valsight. Ich hatte gesagt, das machen wir, ich baue das jetzt, ich habe das große Vergnügen seit jetzt schon 11 Jahren gemeinsam mit einigen anderen Verstight aufzubauen. Wir sind eine Software-Company, ja, und am Ende helfen wir Controlling- und Strategieteams dabei, schneller auf geänderte Rahmenbedingungen zu reagieren, indem sie Annahmen über wesentliche Einflussfaktoren des Geschäftsmodells flexibel ändern können und in Sekunden Szenarien simulieren können.
Stark, aber ihr habt eine richtige, ich sag mal so eine Pay-by-Use-Software, oder?
Genau, es ist Software, wobei Pay-by-Use ist es nicht, Software as a Service. Ne,
Software as a Service,
genau. Ich glaube, was interessant ist, ist auch zu wissen, warum ist es überhaupt relevant, was wir da machen und was ich da erzähle. Ne? Und ich glaube, wenn man sich überlegt, ne, wir sagen immer, die Welt dreht sich schneller, als uns eigentlich recht ist oder als wir eigentlich reagieren können. Ne? Das merken wir alle. Du tankst wahrscheinlich auch, ja, an der Spritsäule, ne? Benzinpreise gehen die in die Höhe. Für Unternehmen sind das Energiepreise, sind das Währungskurse etc. Und am Ende des Tages kommen Unternehmen eigentlich in 2 Situationen zu uns. Das eine ist klassisch eine Transformation. Ist jetzt ja nichts Neues. Ich glaube, als wir angefangen haben, war Digitalisierung ein Riesenthema. Dann, wir arbeiten ja mit einigen OEMs zusammen, Elektrifizierung. Dann kam später das Thema Dekarbonisierung, ESG. Und jetzt mit KI, das ist ja eigentlich Digitalisierung Folge 2. Ne? Und in dieser Situation wissen als Unternehmen, ja, was kann ich denn in den nächsten 2, 3 Jahren, 2 bis oder 5 Jahren, ne, wo will ich denn dahin? Und vor allen Dingen auch, wie komme ich dahin? Ja? Ja, und dann geht es darum, herauszufinden, ne, Kapitalallokation. Ich habe ja begrenzte Ressourcen und ich möchte natürlich wissen, welche Maßnahmen, sagen wir dazu, ne, mir helfen, um eben zu meinen Zielen zu kommen.
Mhm.
Und die andere Seite ist, was ich meinte mit dem, die Welt dreht sich schneller, ne? Das ist das, die Rahmenbedingungen da draußen, die geopolitischen, wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die ändern sich ja schneller, als jemand, das habe ich neulich geschrieben, Reforecast sagen kann. Ne? Und da wollen natürlich Unternehmenslenker und LenkerInnen schneller verstehen, wenn jetzt draußen wieder was passiert, wenn es eine Schlagzeile kommt. Ne? Irankrieg war ja, ne? Ist ja leider jetzt seit 3 Wochen. Wie wirkt sich das denn aus auf unsere Kennzahlen? Sind wir denn noch on track, ja? Oder müssen wir irgendwie gegensteuern? Und leider ist es so, dass solche Antworten auf diese Fragen meist länger dauern. Warum? Weil man eben in statischen oder langwierigen Prozessen gefangen ist. Ne? Planung, Forecast dauert alles länger, als einem lieb ist. Und natürlich Software. Ne? Wir machen Software. Man hat super Lösungen dafür, ne? Budget, Tools etc. Aber in der Realität gehen dann die Leute hin und fangen an zu exilen, ne? Also gucken dann, was passiert.
Ja, klar. Also ich würde jetzt auch sagen, so klassisch, und ich komme ja auch aus einem DAX-Konzern, wir hätten jetzt mit dem Iran-Thema wahrscheinlich sehr viele Szenarien in Excel rauf und runter gerechnet. Und ich verstehe dich so, ihr habt mit Wahlzeit die Möglichkeit, diese Szenarien zu simulieren.
Absolut, genau. Da geht's darum. Es ist eine Simulationssoftware, absolut richtig. Du kannst, wenn solche Fragestellungen hochkommen, wenn du wissen willst, jetzt steigt der Dollar wieder, ne? Was heißt denn das für mich als exportierendes Unternehmen, ja? Was macht es mit meinen Deckungsbeiträgen? Du kannst diese Änderungen in diesen Parametern schnell eingeben und dann einfach damit spielen. Stichwort, was wäre wenn, ne? Was passiert, wenn es in die eine Richtung geht? Was passiert, wenn es in die andere Richtung geht? Und da dann verschiedene Szenarien simulieren und die miteinander vergleichen und gucken, im Zweifel bist du noch on track oder musst du jetzt wirklich was tun? Ne? Und das eben schnell. Das ist das Schöne.
Das heißt, da wart ihr ja total gefragt, als dieses Zollthema von Herrn Trump aufkam, oder?
Ja, nicht nur da. Ne? Ich meine, vielleicht noch ein paar Jahre zurück. Also wir dachten, wir würden auch 2015, als wir angefangen haben, gefragt sein. Da war ja, Finanzkrise war ein paar Jahre her. Ne? Brexit stand, glaube ich, vor der Tür. Brexit wurde diskutiert. War dann aber nicht so. Und dann ging es weiter. Corona, ja, ist ja uns allen auch noch ein Begriff, leider. Mhm. Ne? Da ging es dann eigentlich richtig los, dass die Controlling-Abteilung und die Finanzchefinnen und Finanzchefs verstanden haben, ja, jetzt wir brauchen irgendwie was schneller geht. Ne? Und jetzt war ja Ukraine, ja, da, ne, also mit Inflation.
Ja, wir haben eigentlich, also Krise ist jetzt normal. Ne?
Absolut,
also es
Krise,
ist kein besonderer Effekt mehr, sondern jeden Monat kommt eigentlich ein anderes Thema aufs Tablett.
Leider, ja, es ist der Dauerzustand. Es passiert ja immer wieder was. Die Zyklen werden kürzer, ja, und ich weiß nicht, was in morgen oder in ein paar Wochen ist, ne? Und zu dem Zollthema zurück, das hat uns auch ein Kunde gesagt, ja, super spannend. War super, dass wir euch hatten, dass wir eure Software in der Situation hatten, weil niemand hatte Zölle auf dem Schirm. Ne? Niemand hat, also Zölle waren einfach fix, ja, das kannte man, das hat man immer eingebaut und dann ging's los, ne? Und also super, super spannende Situation.
Okay, das heißt, ihr wart dann in dem Moment ein richtig guter Wegbegleiter für die Firmen, die Wahlzeit implementiert haben und konntet sehr schnell simulieren, was dieses Zollthema für Auswirkungen auf deren Business hat.
Genau, wobei wir das nicht selbst gemacht haben, sondern das natürlich die Controllerinnen und Controller selbstständig machen konnten. Das ist auch ein großer, sagen wir mal, ein Alleinstellungsmerkmal von unserer Software, dass man eben nicht angewiesen ist auf externe Berater, wobei wir sehr gut mit denen zusammenarbeiten, dass man nicht angewiesen ist auf Change Requests in der IT, die ja leider, ne, auch da ist viel Transformation im Gange, die ja leider länger dauern. Unsere Idee war immer, den Leuten etwas an die Hand zu geben, was genauso einfach nutzbar ist wie Excel, ne, was genauso flexibel ist, aber ohne alle die Nachteile, die Excel eigentlich mit sich bringt. Ne?
Und wie darf ich mir das dann vorstellen? Also, wenn man sich als Unternehmen entscheidet, das ganze Forecast-Thema oder Planungsthema mit euch zu gehen. Wie sieht es aus? Werden dann die Mitarbeiter auch geschult und wie oft kann ich einen Forecast machen? Also ich komme jetzt aus einer Welt, da macht man, und ich fand, das war schon eine Revolution, einmal im Monat einen Forecast oder einmal in der Woche zumindest ein paar KPIs neu aufgesetzt. Wie sieht es dann mit Wahlzeit aus?
Ja, gute Frage. Ich fange mal mit dem zweiten Teil an, ne? mit dem Forecast-Thema. Dadurch, dass es im Prinzip sehr, sehr schnell geht, dass ich eigentlich da keine große Zeitdauer mehr investieren muss, um so einen Forecast zu bekommen, kann ich das eigentlich täglich machen. Ob das jetzt benötigt wird, ist eine andere Frage. Aber es dauert eben nicht mehr wochenlang, bis ich zu einer Prognose, zu einem Forecast komme. Ne? Und du hast auch gefragt, wie muss man sich das vorstellen, ne? wenn man mit uns zusammenarbeitet. Ja, wir sind natürlich in erster Linie Bereitsteller von Software. Ne? Wir geben die Software dann unseren Kunden, schulen die natürlich darin. Helfen denen auch, sage ich jetzt mal, die ersten Schritte zu gehen in der Software. Am Ende des Tages ist es ja was Neues, das muss man erstmal lernen. Aber dann wollen wir sie natürlich dann auch in die Freiheit sozusagen entlassen. Und wenn man dann erstmal ein kleines, wir fangen oft mit einem Pilotprojekt an. Und das Ziel von so einem Pilotprojekt ist eigentlich, zu einer 80%-Lösung zu kommen und dann eben die Ansprechpartner dort beim Unternehmen zu enablen, wie man so schön sagt, die letzten 20% selbst zu gehen. Und natürlich lassen wir sie nicht alleine. Wir kriegen dann auch immer wieder Anrufe, ja, hier, wir würden jetzt gerne das und das noch zusätzlich einbauen, weil wir jetzt verstanden haben, was die Software alles leisten kann. Unterstützen da natürlich gerne, aber das Schönste ist dann immer, wenn man sieht, dass die Leute es auch selbst hinkriegen und wenn sie teilweise auf neue Ideen kommen und auch neue Lösungen kommen, auf die wir gar nicht gekommen wären, wie man die Software noch nutzen kann.
Mhm. Ja, also musst du dazu sagen, du hast mich ja letztens eingeladen zu einer Wahlzeit-Kundenveranstaltung und ich war ja schwer beeindruckt, das Who is Who der deutschen Industrie war vertreten. Also ihr seid da ein Sparringspartner auch mit Firmen im DAX. Ich spreche natürlich immer nicht so gerne drüber, aber da kannst du schon sehr stolz sein, meines Erachtens. Und jetzt nochmal zurück, Kai. du hast gesagt, seit 11 Jahren und 2015, 2016. Was war da so der Treiber? Was war die Zündung, die initiale Zündung, dass ihr sagt oder gesagt habt, wir gründen Wahlzeit? Und seid ihr heute noch mit derselben Intention unterwegs, wie ihr es damals gegründet habt?
Ja, das ist eine spannende Frage. Also ich glaube, das Wichtigste ist, ich war bei der Zündung, bei der ersten Idee war ich gar nicht dabei. Ne? Das haben, also meine Mitgründer, die haben alle am Hasso-Plattner-Institut studiert, super Hochschule in Potsdam, kennst du wahrscheinlich. Mhm. Ne? Der Namensgeber hat die gestiftet Ende der 90er Jahre und die Idee dort ist immer gewesen, Technologie anzuwenden, um betriebswirtschaftliche Herausforderungen zu lösen. Also eigentlich auch das, was wir mit der Company machen haben. Und was die Kollegen damals gemacht haben war, oder was auch am Institut gang und gäbe war, ist Innovationsprojekte zu machen mit großen Unternehmen. Mhm. Meist waren das SAP-Kunden, weil natürlich ist man da etwas verbandelt. Ne? Und da gab es einen Konzern, ich glaube, den Namen darf ich nicht nennen, aber nennen wir ihn mal einen Zahnpastahersteller aus den USA, und die hatten damals schon, das muss so 2013, 2014 gewesen sein, die Herausforderung, dass sie wissen wollten, wie sich veränderte Rohstoffpreise und veränderte Währungskurse auf deren Gewinn- und Verlustrechnung auswirken. Weil die waren an der Börse gelistet in New York und waren überall auf der Welt unterwegs und wollten natürlich wissen, ja, in welche Richtung bewegen sich unsere Zahlen. Was man dazu wissen muss, ist, am HPI wurde der Grundstein gelegt für In-Memory-Datenbank-Technologie, SAP HANA sagt ja wahrscheinlich was, ne? Da wurde die Forschung dazu gemacht am HPI, was dann später in ein Produkt dann eben in SAP gemündet hat. Und mit diesem Gedanken war dann die Idee von meinen Kollegen damals für das Unternehmen, eine Simulationslösung zu entwickeln für deren Quarterly Business Reviews. Dass sie also einmal im Quartal sagen konnten, wir gehen jetzt mal unsere Länder durch. Wir drehen mal an den relevanten Einflussfaktoren, Dollarkurs etc. und gucken dann, wo das rauskommt. Und das ist eigentlich immer noch der Kern unserer Software, ne? Schnell zu verstehen, wie sich gewisse Dinge, die da draußen oder vielleicht auch im Unternehmen passieren, wie die sich auswirken auf die relevanten Kennzahlen. Und natürlich hat sich das weiterentwickelt. Damals waren wir, ich weiß noch, eine unserer ersten Use Cases war eine Treibstoffkostensimulation.
Das ist ja total en vogue.
Das ist jetzt wieder in. Ja. Und was wir aber auf dem Weg gelernt haben, ist, dass man natürlich, also wir haben damals gesagt, wir waren ein bisschen blauäugig, ne? Wir haben jetzt eine tolle Software, wir haben da alle dran geglaubt. Andere Unternehmen haben ja auch dran geglaubt und dachten dann, es reicht. Und was wir aber gelernt haben, ist, dass man natürlich irgendwie versuchen muss, Leute, die noch nichts von Wahrzeit gehört haben, denen es leichter zu machen, zu verstehen, was wir tun. Und dann haben wir uns eben an den Planungsprozess oder auf den Planungsprozess raufgesetzt, weil jeder natürlich gesagt hat, Planung ist etwas, das macht keinen Spaß, das dauert ewig. Ne? Und wir haben eben gesagt, ja, wir können das besser machen, wir können es leichter machen. Und sind dadurch, haben uns ein bisschen weiterentwickelt, haben dann verschiedene Use Cases auch zusätzlich sozusagen ins Programm genommen. Aber im Kern ist Wahrzeit eigentlich immer noch das von der Idee, von der Konzeption, das, was wir vor 11, 12 Jahren dann angefangen haben.
Mhm. Ja, stark. Also ich nehme mit, es ist quasi jetzt möglich Forecast on Demand. Mhm. Und man müsste nicht mehr Forecast durchdeklinieren mit 1 bis 12, sondern man könnte sagen Forecast Iran-Krise, Forecast Ukraine-Krise, Forecast Dollar-Krise. Also man könnte ja da total cool durchs Jahr durchnavigieren. Dann, wenn eine Krise ist, einen neuen Forecast berechnen.
Absolut, absolut. Ich meine, in der Beratung haben wir das immer Ad-Hoc-Forecast genannt. Mhm. Ja, wenn irgendwas passiert, zu schauen, wie sich das auswirkt. Ne? Und das kannst du immer machen. Kunden im Logistikbereich, ne, die haben große Assets, die, ich sage jetzt mal, sich durch die Welt bewegen. Und denen war immer wichtig, auch dem CFO, mit dem wir sehr gut zusammenarbeiten, war immer wichtig, nicht zu wissen, was passiert ist, also Reporting, sondern was passieren ja. wird. Ne? Der hat immer gesagt, er will wissen, was in 2 Wochen ist. Er will nach vorne schauen in der Steuerung. Ne? Und das
ich sage immer, bei dem Blick in den Rückspiegel, das ist das Fotografieren der toten Großmutter. Ja. Ne? Also es ist nochmal nett, wollen vielleicht alle irgendwie hören. Ja. Aber das Entscheidende ist ja eigentlich, um Geschäft zu steuern, der Blick nach vorne.
Ja. 100%. Und da sind wir, also da sehen wir auch, dass sich extrem viel tut. Ne? Und ist ja eigentlich nur logisch. Andererseits musst du natürlich auch gucken, wo du herkommst. Ne? Und dieses Zusammenspiel, ich glaube, das unterstützen wir ganz gut.
Stark. Wunderbar. Ja, ich wünschte, wir hätten uns früher kennengelernt. wir haben versucht, Rolling Forecast einzuführen. Okay. Das war eine schwere Geburt. Und was, ich sag mal, jetzt so nach 11 Jahren und ihr habt ja auch gegründet, was wären so deine Tipps und Tricks für andere Junge, die sich auf den Weg machen und die sagen, ja, ich habe eine Idee, ich möchte auch gründen, ne?
Ja, gute Frage. Also ich weiß gar nicht, ob ich da oder ob wir da so die Richtigen sind. Also ich habe immer den Witz gemacht von ein paar Jahren, dass wenn ich mal irgendwann über meine Erlebnisse bei Versailles ein Buch schreiben würde, würde der Titel wahrscheinlich The Naive Founder heißen, ja, weil ehrlicherweise, wir sind da relativ blauäugig rangegangen, ne? Wir haben gesagt, wir hatten da was, ja, wir hatten auch Interessenten und das reicht schon, ja, und waren natürlich sehr, also meine technologischen Kollegen waren sehr in das Produkt verliebt, ich war sehr in das ganze Thema, wir haben jetzt hier Kunden, wir können jetzt da Dinge lösen, ne, Projekte etc., das war ja das, was ich vorher gemacht habe, 9 Jahre in der Beratung unterwegs und am Ende haben wir, glaube ich, jeden Fehler, den man machen kann, dann auch selbst gemacht, ne, und damit aber trotzdem, ich glaube, was wir gelernt haben, ist, dass man auf der einen Seite frühzeitig, und das ist eben das, was wir am Anfang falsch gemacht haben, frühzeitig seine Ideen validieren muss. Ne? Es reicht nicht im, wenn man so will, Elfenbeinturm oder im schönen Office damals draußen in Potsdam in Grippensee, sich eine Software zu erdenken, die zu entwickeln, zu verbessern, sondern man muss rausgehen. Ne? Man muss mit Kunden sprechen und das eben so früh wie möglich. Und das fühlt sich natürlich erstmal falsch an, ne? Weil man denkt, oh, das Ding ist ja jetzt noch nicht fertig, ja. Und darf ich mich denn überhaupt trauen, damit rauszugehen? Ich weiß noch, die ersten Demos, die ich gegeben habe, dass immer was passiert. Das Ding ist, dass ich hatte immer Angst vor jedem nächsten Mausklick, dass mir das Ding jetzt um die Ohren fliegt. Aber genau das ist so wichtig, weil am Ende des Tages brauchst du ja, wie jedes Unternehmen, du brauchst Kunden, die deine Lösung auch kaufen. Und die musst du finden. Du musst rausfinden, wer denn dein Kunde ist. Ideal Customer Profile, wie man so schön sagt. Und darauf basierend eben dein Messaging, was du machst, zuschneiden. Und das haben wir zu spät gelernt, aber sind jetzt natürlich, hat's ja auch gesagt, besser aufgestellt. Aber wie gesagt, also diese Validierung, dass man wirklich, und das am Ende muss das auch Geld kosten, deswegen haben wir früh angefangen, auch Pilotprojekte gegen Bezahlung durchzuführen. Weil sonst wird natürlich gern was ausprobiert, aber du brauchst, wie man auch so schön sagt, du brauchst das Buy-in von der Gegenseite. Und die müssen da auch wirklich Skin in the Game haben, diese ganzen Anglizismen hier, ne? Und das ist die ultimative Validierung, wenn jemand dir Geld gibt für das, was du entwickelt hast.
Und apropos Geld geben, hattet ihr auch Investoren am Anfang? Wie lief
das? Absolut,
da
hatten wir ziemlich viel Glück am Anfang. Hasso Plattner Ventures hat uns damals die Seed-Finanzierung gegeben, also auch schon 2015 ganz am Anfang. Irrsinnig dankbar dafür. Ne? Er hat, also Plattner selbst hat früh an die Idee geglaubt und hat uns eben ermöglicht, damit anzufangen, ne? Das Produkt erstmal zu einer gewissen Reife zu bringen. Und das war eine gute Sache. Ich glaube, sonst hätte es uns wahrscheinlich auch nicht gegeben.
Stark.
Und ganz kurz überlegen, was war denn? Genau, du hast ja noch gefragt, noch weitere Learnings. Ne? Und ich glaube, das zweite ist, und da muss ich kurz noch ein bisschen ausholen. Also, ne, wir hatten jetzt gerade gesagt, Finanzierung, ja, Geld am Anfang bekommen. Wir sind tatsächlich nach einem Jahr in ein ziemliches Loch gefallen. Ja, das war 2016. Da war dann, also wir haben ein Produkt gehabt, aber wir hatten keinen zahlenden Kunden. Ja, und dann hat uns irgendwann der Investor zu verstehen gegeben, ja, ich finde das weiterhin toll. Also unser Counterpart dort bei HPV, wir finden es weiterhin toll und ihr macht da einen guten Job, aber wenn du das zeigst, ihr müsst jetzt irgendwann mal finanziell auf eigenen Beinen stehen. Ne? Und uns wurde dann nochmal eine Brückenfinanzierung gegeben, aber dann hieß es auch danach, geben wir euch nichts mehr. Danach müsst ihr eben schauen, dass ihr eigene Umsätze generiert. Und es war natürlich eine super schwierige Phase. Ne? Also nach dem
maximalen Druck aufgebaut.
100%. Ne? Nach dem Hoch, du fängst etwas an, du glaubst daran und dann gehst du durch die Gegend, ja, machst Pitches und irgendwie funktioniert es nicht. Ne? Und natürlich liegt es an dir und nicht an denen, denen du das vorstellst. Also eine super schwierige Phase. Es war,
was habt ihr dann geändert, wenn du sagst, es liegt an dir und nicht an denen?
Wir haben, also erstmal haben wir natürlich geguckt, dass wir die Euros zusammenhalten. Ne? Wir haben, und da bin ich immer noch sehr stolz drauf, wir haben niemanden gekündigt. Ne? Wir haben die ganze Mannschaft behalten. Wir waren damals auch schon so 10, 12 Leute. Haben aber natürlich bei den Gründergehältern extrem geschraubt. Also ne, wir Gründer haben uns ein Jahr lang Mindestlohn ausgezahlt. Das war keine schöne Zeit. Das ist natürlich auch
Respekt.
Man muss aber auch sagen, es ist schön oder wir waren trotzdem in der glücklichen Situation, dass wir dieses Privileg hatten, dass wir das aushalten konnten. Ich hatte damals noch keine Familie, das ging. Und dann haben wir uns natürlich angeguckt, ja, was läuft denn, was läuft nicht? Was müssen wir anders machen? Und ja, reingebuttert, wie man so schön sagt. Ne? Und dann kam.
Was war der Gamechanger, dass ihr einen Kunden bekommen habt? Was habt ihr komplett anders gemacht? Das ist ja die Frage, ne?
Natürlich haben wir uns nochmal hinterfragt, wie wir den Ansatz ändern können und was wir anders machen können in der Kundenansprache etc. Aber am Ende, ich glaube, das ist auch kein Geheimnis, gehört auch eine Menge Glück dazu. Und das Glück kam dann, ich glaube, da sei Name-Dropping mal erlaubt, kam dann in Form der Firma Siemens, mit der Digital Factory, wie sie damals hieß, in Nürnberg ein Pilotprojekt gemacht haben. Das war so Anfang 2016. Und die fanden das so gut, unsere Software, dass sie gesagt haben, ja, das Ding hat Potenzial, das würden wir gerne einsetzen, um uns besser zu machen, um uns weiterzuentwickeln. by the way, wir wissen auch, dass da noch ganz schön viel zu tun ist, aber ja, wisst ihr was, wir machen das zusammen. Also hatten wir dann unser Co-Innovation-Projekt, die haben uns für die Weiterentwicklung, für das Customizing auch Geld gegeben. Und das hat uns dann quasi über Wasser gehalten, mit dem strikten Sparkurs, dass wir dann Anfang 2017 dann wieder in den schwarzen Zahlen waren. Und da bin ich irrsinnig dankbar dafür.
Du, und darf ich fragen, was ist denn mit dem Zahnpasta-Hersteller passiert?
Der hat sich nicht für uns entschieden, aus diversen Gründen. Gibt es immer noch und ich benutze die Produkte auch weiterhin. Aber das ist manchmal der Lauf der Dinge. Ne? Und,
okay.
Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man sich eben nicht auf eine, also put all eggs in one basket, ne? Dass man nicht auf eine Sache hofft, sondern dass man eben guckt, wo stehen wir. Ne? Und ich glaube, das ist das zweite Learning jetzt zusätzlich zu dem Thema Finanzierung und dann irgendwann auf eigenen Beinen stehen müssen. Ist, dass man als Gründer oder als jemand, der ein Unternehmen aufbauen möchte, man muss immer dafür planen, dass alles länger dauert, als man denkt, ja. Und das ist auf der einen Seite natürlich finanziell und du musst gucken, kannst du das Unternehmen 12 bis 24 Monate im Idealfall finanzieren, ja? Und was musst du dafür tun? Und das andere ist natürlich auch menschlich, ne? Also, umgibst du dich mit den richtigen Leuten, mit denen du Lust hast, das Ding im Zweifel 5 oder 10 Jahre zu machen? Glaubst du auch selbst daran, ne? Weil irgendwas geht immer weiter, aber irgendwann hast du dann Kunden, ne, und dann kannst du nicht einfach sagen, das war jetzt irgendwie eine tolle Experience, ich habe viel gelernt und ciao, Kakao, ne, sondern da hast du ja auch eine gewisse Verantwortung. Und das ist etwas, also ich glaube, was man am Anfang gar nicht so bedenkt, und wahrscheinlich ist es auch gut, weil wenn man am Anfang sich vorstellt, was alles schiefgehen kann und so, ich weiß nicht, ob man es dann machen würde, ne?
Aber ich glaube, da haben wir Menschen auch einen guten Schutz in uns.
Genau,
ne?
Genau, aber das ist irrsinnig wichtig. Also ich freue mich immer, wenn ich sehe, dass ein Unternehmen nach 1-2 Jahren übernommen wird von jemand anders, aber das Gros der Companies braucht halt einfach viel, viel länger, ne? Und das darf man nicht unterschätzen.
Und seid ihr heute, darf ich fragen, finanziell unabhängig,
ja,
oder?
Ja, also wir haben dann witzigerweise auch in Corona nochmal eine Finanzierung bekommen von dem Corporate VC von der Commerzbank, die ja auch Kunde sind bei uns. Und seitdem sind wir quasi Cashflow positiv, einigermaßen profitabel und finanzieren uns eben durch unsere Umsätze und durch unsere Kunden.
Wow. Und zahlt euch Gründern an
nicht mehr Mindestlohn, nicht mehr Mindestlohn. Also muss man dazu sagen, es ging dann noch ein paar Jahre, wo wir dann schon auf die Bremse getreten haben, ne, weil wir die Zeit, die ich vorhin beschrieben habe, die hat uns extrem geprägt. Ne, und wir gucken natürlich auf viele Kennzahlen, wir gucken uns natürlich Wachstum an, wir gucken uns natürlich die operativen KPIs an den Produkten, den Net Promoter Score und Usage und so weiter. Aber Cash ist eine Kennzahl, die auch ich persönlich mir regelmäßig anschaue.
Cash is King.
Cash is King, ja. Und ich glaube, das ist in vielen wachstumsfinanzierten Unternehmen ist es nicht so. Und das ist auch gut so, ne? Die wachsen dann natürlich schneller. Bei uns hat das unternehmerisch so geprägt, diese Phase, dass wir das einfach nicht aus den Augen verlieren und dass wir immer gucken, auch bei allen neuen Wetten, die wir eingehen, na, welches Szenario oder welche Szenarien sehen wir denn da und wie sind wir denn abgesichert nach unten? Ne? Das ist essentiell.
Jetzt warst du ja nicht mit bei den Gründern, sagst du, du bist später dazugekommen. Was war da damals deine Motivation? Und wie bist du da dazu gekommen?
Ja, ich komme aus der, heute würde man wahrscheinlich sagen, Tech-Branche. Ja, mein erster Job war bei IBM in der Hardware-Sparte und danach war ich lange in der Unternehmensberatung. Ich sage immer, ich mache jetzt seit etwa 20 Jahren alles, was mit Zahlen zu tun hat in großen Organisationen. Ich habe angefangen in der Konzernkonsolidierung, habe Konsolidierungssysteme implementiert und bin dann, wie ich immer sage, auf die gute Seite der Macht gewechselt in Richtung Unternehmenssteuerung, Controlling. Ne? Und das habe ich 9 Jahre gemacht. Hat mich irrsinnig fasziniert. Ne? Mein Chef in einem Beratungsunternehmen, mit dem war ich immer auf Geschäftsreise, der hat dann mal ein bisschen gesprochen und er meinte, ja, warum macht er das? Und Unternehmenssteuerung, Enterprise Performance Management, das ist im Prinzip, das sagt dir, wo verdient ein Unternehmen Geld und wo verliert ein Unternehmen Geld. Und das fand ich extrem gut zusammengefasst. Und das ist eigentlich das, was mich immer interessiert hat. Ne? So, wie tickt ein Unternehmen? Ja, also Produkte sind das eine, aber wenn du dich mit den Kennzahlen eines Unternehmens auskennst, mit dem Geschäftsmodell, dann bist du quasi am Herzen. Du weißt, wie das Ganze zusammenspielt. Und das fand ich total faszinierend. Und dann, ja, nach 8-9 Jahren war dann, dachte ich, an der Zeit, dass ich dann eben nicht mehr diese Montag- bis Donnerstagstour mache, ja, irgendwo hinjuckeln und da Projekte machen, bis spät arbeiten. Wollte mich also nochmal verändern. Und
das ist ja Ehrlichkeit. Also vielen Dank. Ich glaube, das...
Es ist einfach so, ne? Und ich dachte dann, ja, ich habe jetzt Konzern gesehen, ich habe Beratung gesehen und was bleibt denn dann noch, ne? Und dachte dann, ja, Startup wäre eine interessante Geschichte. Selbst gründen war irgendwie nie ein Thema. Also vielleicht lag es daran, dass ich dann irgendwie immer dachte, ich habe jetzt nicht die richtige Idee oder vielleicht auch, weil ich Ich habe Anfang der Nullerjahre angefangen zu studieren. Das war ja nach der Dotcom-Blase, ja. Und da hat keiner ans Gründen gedacht, ne? Und dann habe ich mich auch umgeschaut, was es so gibt, ne? Und was man auch so machen kann, wo man aber auch noch mitgestalten kann. Ne? Also deswegen habe ich irgendwas gesucht, was im Aufbau. Und da habe ich durch Zufall dann die Kollegen kennengelernt, ganz klassisch, ne? Durch eine Stellenanzeige, ja, Mitgründer gesucht. Und habe dann mit denen gesprochen und war dann sofort von dieser Idee überzeugt. Ne? Mit Technologie, Simulation, viele, viele Daten schnell simulieren, weil ich das aus Projekten eben kannte. Ja? Weil ich wusste, die etablierten, sage ich jetzt mal, Prozesse im Controlling, eine Planung, Forecast, ja, die sind alle schön und gut, die haben alle ihre Daseinsberechtigung, aber irgendwie passen die nicht mehr so richtig zu der Dynamik der Zeit.
Nee, ist nicht zeitgemäß. Und vor allem immer so arbeitsintensiv und...
Absolut. Ja, und dann, also ich war sofort Feuer und Flamme, gesagt, ey cool, lass uns das zusammen machen. Und da haben wir uns gefunden. Wir haben dann auch, die GmbH hat operativ am 1.4.15 gestartet. Das war dann auch mein erster Arbeitstag. Und dann ging's los. Mhm. Und jetzt ist doch schon ganz schön viel Zeit vergangen.
Ja, also ich möchte mich korrigieren. Also, arbeitsintensiv ist ja toll auf der einen Seite, weil ich glaube, wir arbeiten alle sehr, sehr gerne und sehr viel. Aber es ist halt so ein Aufwand, der im Grunde genommen, also Waste ist, ja, würde man im Lean-Management sagen, was da betrieben wird in Excel. Und wenn das in der Software sehr viel schneller auf Knopfdruck geht und ich habe eine neue Simulation aufgrund von geänderten Faktoren außerhalb meiner Unternehmung oder vielleicht auch innerhalb meiner Unternehmung, dann hat das ja schon brutal viel Charme.
100%.
Ich bin schneller.
Ja, aber was man nicht vergessen darf, ist, die Software ist erstmal nur Erfüllungsgehilfe. Ne? Also du musst schon irgendwie die Prozesse anpassen. Du musst, das sehen wir auch immer wieder in Projekten, du musst auch das Denken anpassen. Ne? Mhm. Weil wenn du erwartest, dass du mit einer, also auf der einen Seite willst du schnell eine Antwort haben, ja, ich möchte innerhalb eines Tages wissen, wie sich etwas auswirkt, dann möchte ich es aber genau, ganz, ganz genau wissen. Ich will auf die unterste Kostenstelle wissen, was kommt denn da raus, aufs Produkt etc. Das beißt sich so ein bisschen, ne? Und da ist unser Mantra auch immer Geschwindigkeit vor Detailgenauigkeit. Also du kannst halt nicht beides haben, ja. Und wenn es darum geht, in der aktuellen Zeit eben schnell zu verstehen, wohin die Reise geht, musst du eben auf ein bisschen Detail verzichten. Und ja, ich glaube, das ist auch gar kein Problem.
Ja, das ist auch, also ich sage mal, es geht ja um eine Risikoeinschätzung nach vorne gerichtet. Und wenn man sich im Detail verliert, in der Zeit verliert sich, also in der Zeit wird ja das Risiko definiert sich neu, ne? Kann ja passieren. Also,
100%.
Nee, stark. Ja, Kai, also ich sag vielen Dank für die tolle Schilderung und bin selber wirklich sehr beeindruckt. Ich glaube, ich wiederhole mich jetzt von Wahlzeit. Hätte mir das wahrscheinlich selber in meiner Controllerzeit gewünscht. Ich weiß nicht, wie oft ich in Projekten war mit Einführung Rolling Forecast oder 18 Monate rollierend oder monatlicher Forecast, all diese Dinge. Und wie du sagst, man steht sich als Unternehmen manchmal da selber im Weg, weil es ist ja auch mit einem Change-Prozess verbunden. Eigentlich ist es eine Transformation im Controlling. Man muss dann anders denken, vielleicht auch andere Aufgaben. Weg von Excel, rein ins Tool ist schon mal wahrscheinlich eine kleine Hemmschwelle. Verlangt wahrscheinlich sehr viel Disziplin. Es gibt dann auch mehr Transparenz als vorher. Das sind ja alles so Buzzwörter, da wo man merkt, die Prozesse, die Mannschaft nimmt es dann doch nicht immer so gleich an. Was macht ihr, Wahlzeit, wenn ihr das erkennt, dass es beim Kunden vielleicht, ich sag mal so, ein Change benötigen würde und eine Transformation benötigen würde? Sprecht ihr das aktiv an oder liefert ihr das mit als Lösung?
Das sind ja natürlich sehr, sehr komplexe Prozesse, ne? Und ich glaube, an der Stelle muss ich meine Lanze brechen für also nicht nur unsere Kunden, sondern Unternehmen generell. Ich glaube, da wird extrem viel getan. Also jeder hat verstanden, dass man sich weiterentwickeln muss, ne? Und da wird, wie gesagt, wirklich viel gemacht. Wir versuchen natürlich immer zu helfen, aber am Ende des Tages sind wir sind Softwarehersteller, wir kennen uns sehr gut inhaltlich, fachlich aus, können natürlich immer auch berichten aus Projekten, wie sind andere dazu gekommen, was waren da so die Learnings, was waren die Knackpunkte etc. Aber in manchen Situationen, da sagen wir dann auch ganz ehrlich, das ist jetzt nicht unser Metier mehr, da brauchen wir andere. Und da arbeiten wir mit einigen Unternehmensberatungen zusammen, das, wenn man so will, hauptberuflich machen, das Thema Change Management, und das klappt dann sehr gut, ja.
Mhm.
Am Ende sind es Veränderungsprozesse und wir sind ja alle nur Menschen, ne? Die sind nicht einfach. Wir haben alle unseren Rucksack, ne, mit Erfahrungen etc. Und ich glaube nicht, dass irgendjemand sagen würde, er oder sie möchte nicht nach vorne kommen. Aber es ist halt dann im Einzelfall ist es dann leicht oder ist es dann meist ein bisschen komplexer.
Ne? Ja, da mache ich an der Stelle Werbung ein bisschen für uns, für Atreus. Wir haben ja auch tolle Manager bei uns im Pool, die auch im Change Management sehr erfahren sind. Vielleicht können wir da mal euch mit unterstützen.
Auf jeden Fall.
Ja. Klasse. Ja, Kai, mit Blick auf die Uhr. Was würdest du eigentlich machen, wenn du nicht in dem Business wärst? Du bist ja ein ganz toller Papa und...
Gute Frage. Also natürlich stelle ich mir die ab und zu mal nicht, weil ich das nicht mögen würde, was ich tue, sondern weil es war ja gerade Jahreswechsel, ne, weil man ja zu gewissen Zeitpunkten immer irgendwie überlegt, mache ich jetzt noch das Richtige und was ist denn eigentlich in 5 Jahren, was ist denn in 10 Jahren und so. Aber bis jetzt habe ich die Frage immer mit Ja beantwortet. Ja, ich mache noch das Richtige, es macht mir weiterhin Spaß. Ich habe weiterhin die Herausforderungen, die ich auch brauche, um nicht gelangweilt zu werden. Das war früher in einigen Jobs leider immer mal das Thema. Aber ja, wenn du es so direkt fragst, ich glaube, in einem alternativen Universum wäre ich wahrscheinlich professioneller Tennisspieler, ja. Weil ich finde den Sport total genial, ja. Also da ist ja alles dabei. Du brauchst Ausdauer, du brauchst Technik, du brauchst mentale Stärke, ne. Als Upside bist du auf der ganzen Welt unterwegs. Ja, du fängst die Saison an in Australien, du reist um den Globus, bist an den schönsten Orten der Welt, kannst da deiner Leidenschaft frönen sozusagen, ne? Bist sportlich aktiv, ja, super. Ich glaube, das wäre was ich machen würde. Gibt nur einen kleinen Haken.
Spielst du Tennis?
Ja, mache ich, okay. Aber die Schwierigkeit ist, also, ne, du musst ja, also, es schaffen ja die wenigsten da hoch an die Spitze. Kleiner Haken Nummer 1 ist der, ich habe nachgeschaut, der älteste Spieler in den Top 100 ist Stan Wawrinka, ne, Schweizer. Und der ist, ich glaube, nochmal 5 Jahre jünger als ich, ja. Und das zweite, ich spiele erst seit 2 Jahren. Insofern, ich glaube, ist noch Luft nach oben, aber man muss sich ja Ziele setzen, man muss ja auch mal träumen dürfen.
Ja, du hast ja gesagt, in einem anderen Universum.
Ja, okay.
Ja, super. Klasse. Kai, ich sag vielen lieben Dank für deine Zeit, für diesen tollen Podcast, auch mit diesem Tiefgang und den Einblicken, ein paar so Insights, die du uns gegeben hast. Und ich hoffe, du kommst jetzt wieder gut zurück nach Berlin und kannst dann die Osterzeit gut genießen.
Danke dir. Ja, die Bahn wird es möglich machen. Ne? Und ich freue mich schon drauf, ein bisschen Ruhe dann auch zu haben zwischen den Feiertagen. Insofern aber nochmal ganz vielen Dank. War schön, hier zu sein. Hat mir Spaß gemacht. Und dann auf bald.
Gleichfalls. Danke, Kai. Vielen Dank an euch für das Zuhören. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Wenn ihr Fragen oder auch Anregungen habt, kontaktiert uns gerne direkt. Wir haben wie immer die Kontaktdaten unten in die Shownotes gepackt. Lasst mich an dieser Stelle auch erwähnen, der Podcast ist möglich durch meine Rolle als Direktorin bei Atreus. Atreus ist eine Personalberatung für Interimmanagement und wir bieten Top-Manager zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Wenn auch ihr hier Themen habt oder Engpässe, dann kontaktiert mich gerne. An dieser Stelle sage ich Tschüss und wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal.